SWR 2 Wissen.
Ich denke, dass in letzter Zeit sehr, sehr viele Studien zeigen konnten, dass es ganz interessante Zusammenhänge gibt zwischen der Entstehung von Erkrankungen und der Zusammensetzung unserer Darmflora.
Eigentlich kommen wir schneller zur Sache, wenn wir uns fragen, welche Bereiche sie nicht beeinflusst. Man kann die Darmflora als eigenes Organ betrachten. Und die Darmflora interagiert mit sämtlichen anderen Organen in unserem Körper, sodass eigentlich alles zusammenhängt.
Und da scheint es schon so zu sein, dass das schon auch eine Achse gibt, Bakterienkommunikation mit dem Nervensystem. Und jetzt wird es halt noch wilder. Jetzt geht es darum, wie kommunizieren Bakterien mit dem zentralen Nervensystem? Und hat es irgendwas mit Demenz, Autismus, Alzheimer zu tun?
Bakterien-WG im Darm. Gesund dank Mikrobenvielfalt. Eine Sendung von Helmut Nordwig.
Wir sind nie allein. Selbst wenn wir uns entschließen sollten, Menschen aus dem Weg zu gehen, uns völlig in die Einsamkeit zurückziehen, eines bleibt uns immer: Einzeller, die mit uns leben, in uns, auf uns. Nach einer neuen Schätzung beherbergt jeder von uns rund 38 Billionen Bakterien. Mehr als wir selbst Körperzellen haben. Auf der Haut, im Mund, in Nase, Augen und Ohren, in der Vagina und auf dem Penis und vor allem im Darm. Je weiter weg vom Magen, desto mehr. Im Dickdarm tummeln sich bis zu 1000 verschiedene Bakterienstämme. Etwa Streptokokken, die im Darm keine Krankheitserreger sind, sondern nützliche Keime. Außerdem Milchsäurebakterien, Clostridien und viele, viele weitere Einzeller mit so schönen Namen wie Soterella oder Christensenella.
Definitiv ein eigenes Ökosystem, das sicherlich auch in verschiedenen menschlichen Körperregionen noch anders ist. Beispielsweise das Ökosystem im Darm ist ein anderes als das im Mund oder das, was wir beispielsweise auf unserer Haut haben. Das ist ja so, dass eine zumindest gewisse Flora schon seit dem 17. Jahrhundert bekannt ist, als Antoni van Leeuwenhoek erste Experimente gemacht hat und seinen eigenen Speicher untersucht hat und gesagt hat, die Tiere, die in meinem Speicher leben, sind genauso vielzählig wie die Tiere in unseren Niederlanden.
Matthias Willmann ist einer der vielen Wissenschaftler, die sich der Vielfalt der Bakterien in unserem Darm widmen. Er weiß, die Einzeller sind für uns unentbehrlich und sie tun mehr, als unsere Nahrung in nützliche Bestandteile zu zerlegen. Schon das würden wir nicht alleine schaffen, das ist lange bekannt. Doch in den letzten Jahren haben Forscher außerdem entdeckt, dass die Mikroorganismen im Darm auch mit unserem Gehirn in Verbindung stehen.
Wo die Bakterienvielfalt herkommt.
Es beginnt im Kreissaal. Wenn ein Baby das Licht der Welt erblickt, kommt es zum ersten Mal mit einer größeren Zahl an Bakterien in Kontakt. Dabei ist es ein großer Unterschied, ob das Kind spontan geboren oder mit einem Kaiserschnitt aus dem Mutterleib herausgeholt wird, weiß Doris Paas. Als Ernährungs- und Gesundheitspädagogin mit eigener Praxis bei Köln ist sie Spezialistin für die Darmflora.
Bei der Spontangeburt muss das Kind durch den Geburtskanal hindurch und der Geburtskanal ist besiedelt mit Scheidenbakterien. Die Flora der Scheide ändert sich kurz um die Geburt herum, optimiert sich, sodass das Baby da gute Keime mitkriegt und vor allem Darmkeime von der Mutter. Da kann so viel desinfiziert werden, wie will. Es sind immer Darmkeime da. Und das ist auch gut so, das ist die Basis, die gelegt wird für das Kind.
Wenn es durch einen Kaiserschnitt zur Welt kommt, nimmt das Baby keine Bakterien aus der Scheide und dem Darm der Mutter auf. Den ersten Kontakt hat es mit ihrer Haut. Deshalb sind anfangs vor allem Hautbakterien im Darm von Kaiserschnittkindern zu finden. Ein Unterschied, der sich später nie ganz ausgleichen wird. Denn wo sich eine Art von Mikroorganismen einmal ausgebreitet hat, kann eine andere nur schwer Fuß fassen. Von Anfang an konkurrieren in unserem Darm viele unterschiedliche Einzeller miteinander. Das geht in den ersten Wochen und Monaten des Lebens so weiter. Babys, die gestillt werden, haben andere Bakterien im Darm als Kinder, die Flaschennahrung bekommen. Etwas später kommt es darauf an, wie ihre Mutter mit der Hygiene umgeht.
Ob sie im Sandkasten spielen dürfen und auch mal ein Schippchen Dreck essen dürfen mit Bakterien oder ob ihre Mutter ständig und ohne Not alles desinfiziert. Nicht gemeint ist damit natürlich Krankheitsfälle, Infektionserkrankungen, wo desinfiziert werden muss. Und es muss natürlich auch gewaschen und gebadet werden. Aber es muss nicht alles ständig desinfiziert werden. Also mal ein Schippchen Dreck ist eigentlich sehr förderlich für die Darmflora.
Auf all das hat man selbst noch keinen Einfluss. Jeder bekommt sozusagen ein dickes Bakterienpäckchen aus dem Elternhaus mit. Aber später kann man selbst dazu beitragen, welche Einzeller im Darm leben, vor allem durch die Ernährung. Wer viel Fleisch isst, beherbergt andere Darmbakterien als ein Vegetarier. Auch Alkoholkonsum und Rauchen, Stress, Sport und sogar der Wohnort hinterlassen ihre Spuren in der Darmflora. Nicht zuletzt die Medizin mit den Antibiotika, denn die töten viele Mikroorganismen im Darm ab. Das Ergebnis all dieser Einflüsse ist, jeder Mensch hat sein ganz individuelles Spektrum von Darmbakterien.
Wie die Bakterienvielfalt erforscht wird.
So this is something that as a field we're only beginning to understand.
Das ist Ruth Lay, Umweltmikrobiologin. Sie stammt aus der englischen Grafschaft Surrey und hat die Bakterienvielfalt in den unterschiedlichsten Gebieten der Erde erforscht. Auf abgelegenen Inseln, in den Rocky Mountains, in mexikanischen Salzseen, in der Antarktis. Jetzt widmet sie sich einem ganz anderen Lebensraum von Einzellern, dem Inneren des menschlichen Körpers. Zum Beispiel um die Frage zu klären, wie wirkt es sich auf die Darmbakterien aus, wenn Menschen wie sie immer häufiger den Wohnort wechseln und damit Klimazonen und Essgewohnheiten.
So far we don't really know, but the reason this has come up.
Das wissen wir bisher nicht. Wir können solche Fragen erst seit rund 10 Jahren angehen. Seitdem hat sich die Technik gewaltig verbessert, mit der wir die Einzeller identifizieren. Wir nutzen dazu umfangreiche Erbgutanalysen. Langsam begreifen wir, mit welcher Vielfalt wir es zu tun haben. Vorher war das nicht möglich.
Ruth Lay ist Direktorin am Max-Planck-Institut für Entwicklungsbiologie in Tübingen. Damit ist sie für den Erfolg von mehr als 30 Mitarbeitern verantwortlich. Die meisten davon sind Nachwuchswissenschaftler. Zu ihnen zählt Claudia Frick. Sie untersucht Stuhlproben, eine reiche Fundgrube, denn mehr als die Hälfte des Stuhls besteht aus lebenden Darmbakterien.
Ich bin Postdoc in der Arbeitsgruppe von der Ruth Lay. Und das bedeutet, ich habe meinen Doktor schon und bin jetzt hier wissenschaftlich tätig nach meiner Doktorarbeit, weil ich Forschung liebe, mich Forschung fasziniert und das mein Traumberuf ist.
Und deshalb macht es der Biologin auch nichts aus, dass sie den ganzen Tag mit dem umgeht, was die meisten Menschen achtlos in der Toilette wegspülen.
Ja, es ist natürlich immer so, wie man es gewöhnt ist, so ekelt es einen oder ekelt es einen eben nicht. Für uns ist es ganz normal, dass wir mit Stuhlproben arbeiten und wir ekeln uns davor auch nicht. Wir kriegen die eigentlich ganz klassisch, so wie man es vom Arzt kennt, in irgendeiner Art von Röhrchen. Und im Optimalfall ist es dann tiefgefroren. Und das Wichtigste ist dann erstmal, dass man die aufteilt, um später mehrere Analysen damit machen zu können. Das heißt, wir müssen die in irgendeiner Art und Weise kurz auftauen, zerteilen, am besten mit einem Messer. Und die Bakterien, die eben in dieser Probe sind, die werden optimal geschützt dadurch. Die bleiben einfach eingefroren, bis sie für die Analyse gebraucht werden.
Wenn Claudia Frick eine Stuhlprobe aufarbeitet, sollte die mit möglichst wenig Sauerstoff in Kontakt kommen. Den mögen viele Darmbakterien nicht. Nur so kann die Biologin die Erbinformation der Einzeller isolieren. Die verrät ihr, welche Bakterien wie häufig vorkommen.
Man kann sich dann diese Informationen, die man dadurch gewinnt, so vorstellen, als würde man quasi ein Telefonbuch aufschlagen. Man kann sehen, wer wohnt dort und wie viele Müller oder wie viele Schmidt wohnen da. Das ist so vereinfacht dargestellt, die Information, die man quasi in diesem ersten Schritt gewinnt. Das Aufwendigste bei all diesen Analysen ist immer die Datenauswertung dann am Ende, weil man eben unglaublich große Datenmengen generiert, die dann erstmal bewältigt werden müssen.
Die große Inventur im Darm.
Sehr viele Daten. Dieses Problem kennt auch der Arzt Matthias Willmann. Er arbeitet nur einen guten Kilometer Luftlinie vom Max-Planck-Institut entfernt, am Uniklinikum in Tübingen. Er will nicht nur ein paar Telefonbücher mit den Müllers und Schmidts im Darm erstellen, sondern eine große Sammlung solcher Verzeichnisse. So möchte er einen Überblick darüber erhalten, welche Einzeller sich normalerweise in unseren Gedärmen tummeln und wie sehr die Zusammensetzung variiert. Denn das ist bisher nicht bekannt. Bei 10.000 Menschen wollen er und seine Kollegen Inventur im Darm machen.
Das Ziel ist, dass man anhand einer sehr großen Fallzahl erkennen kann, welche Unterschiede gibt es im Mikrobiom von verschiedenen Menschen. Es ist so, dass die Teilnehmer dazu auch angehalten sind, einen Fragebogen auszufüllen, wo neben beispielsweise der Angabe über das Alter und das Geschlecht auch noch detailliertere Fragen kommen, zum Beispiel wie sie leben, aber auch, ob sie also an einer bestimmten Erkrankung leiden. Und dadurch, dass wir heute immer noch eine ganz schlechte Idee davon haben, was ist tatsächlich Ausdruck eines gesunden und kranken Mikrobioms, ist das ein erster, denke ich, allerdings auch schon sehr großer Schritt in die Richtung, da mehr herauszufinden.
Tybiom heißt dieses Forschungsprojekt. Ty steht für Tübingen und Biom für Darmmikrobiom. So nennen Fachleute wie Matthias Willmann das Spektrum der Einzeller im Darm eines Menschen. In Zeitungen, auf Plakaten und online haben die Wissenschaftler dafür geworben, mitzumachen. Und rund 5000 Personen haben schon eine Stuhlprobe abgegeben. Diesen Umfang könnte die Universität alleine nicht stemmen. Daher arbeitet sie hier mit der Tübinger Firma CEMET zusammen. Das Privatunternehmen analysiert die Proben, es finanziert das Projekt und es speichert auch die Daten der Teilnehmer. Matthias Willmann sieht darin kein Problem. Vom wissenschaftlichen Interesse abgesehen,
liegt es natürlich in der Natur einer Firma, dass sie versucht, da diagnostische Tests zu entwickeln, die bestehende Testverfahren verbessern können oder also auch unterstützen können, um beispielsweise eben die Früherkennung von Darmkrebs tatsächlich zu verbessern. Und das langfristige Interesse sicherlich also auch daran, herauszufinden, wie kann man die Darmflora manipulieren, um eben die Entstehung bestimmter Erkrankungen also zu vermeiden bzw. zumindest zu verlangsamen.
Krankheiten über den Darm zu diagnostizieren, vielleicht sogar zu behandeln, das sind die Ziele von Forschern und auch von Unternehmern. Zum Beispiel gibt es tatsächlich Hinweise darauf, dass Darmkrebspatienten eine andere Darmflora haben als gesunde. Die Forscher hoffen auch, den Ursachen anderer häufiger Erkrankungen des Darms auf die Spur zu kommen, zum Beispiel beim sogenannten Reizdarm, für den Ärzte beim Patienten in der Regel keinen körperlichen Grund finden können. Die Ernährungspädagogin Doris Paas ist sicher, dass der Reizdarm mit einer veränderten Darmflora zu tun hat.
Ärzte gebrauchen diese Diagnose etwas inflationär. Und vor allem falsch. Das Reizdarmsyndrom wird eigentlich immer irgendwie dann in die Psycho-Ecke gestellt. Natürlich hat es was mit der Psyche zu tun. Sie kann Beschwerden verstärken, aber es ist nicht die Ursache.
Beim Tybiom-Projekt geht es aber vorrangig um eine Bestandsaufnahme der Darmkeime in der Bevölkerung. Wer teilnimmt, hat persönlich nichts davon, unterstützt jedoch die Forschung. Auch Doris Paas hat mitgemacht.
Und möchte auch jeden ermuntern, sich daran zu beteiligen. Denn je breiter die Basis ist, auf der man solche Erkenntnisse gewinnt, desto belastungsfähiger ist das natürlich auch.
Das gilt auch für eine weitere Studie, für die Tübinger Forscher ebenfalls Teilnehmer suchen. Dabei soll die Frage geklärt werden, verändert sich die Darmflora, wenn ein Mensch an Alzheimer erkrankt? Und lassen sich im Darm möglicherweise schon Anzeichen feststellen, bevor die Krankheit ausbricht? Das könnte sein, denn bei Mäusen haben Forscher Hinweise darauf gefunden, aber beim Menschen wissen sie es nicht. Der Initiator dieses Projekts ist Christoph Laske. Der Oberarzt an der Psychiatrischen Klinik der Universität Tübingen leitet die Sektion Demenzforschung. Christoph Laske sieht jeden Tag Alzheimer-Patienten und erinnert daran,
dass es eine Erkrankung ist, wo die Betroffenen deutlich in Mitleidenschaft gezogen werden. Es ist eine Erkrankung, die langsam voranschreitend ist, wo es keinen Weg zurück gibt, wo auch die betroffenen Familien sehr darunter leiden. Und wir haben im Moment noch keine Heilung in Sicht. Und deshalb motiviert mich das tatsächlich, in meinem Bereich alles Mögliche zu unternehmen, um herauszufinden, warum die Erkrankung entsteht und wie man sie möglicherweise tatsächlich auch behandeln und heilen kann.
Ob die Alzheimer-Krankheit jemals heilbar sein wird, kann bisher niemand sagen, denn ihre Ursache ist unbekannt. Aber es könnte sein, dass die Darmbakterien mitspielen, wenn die Demenz sich entwickelt. Deshalb will Christoph Laske das Mikrobiom von Gesunden, von Menschen mit leichten Gedächtnisstörungen und von Alzheimer-Patienten miteinander vergleichen.
Im Moment ist es so, dass wir geplant haben, die Teilnehmer jährlich wiederzusehen, auch zu sehen, inwieweit sich das Mikrobiom über die Zeit verändert. Vielleicht korreliert das mit Gedächtnisstörungen, vielleicht auch nicht. Und sollten wir tatsächlich deutliche Unterschiede feststellen zwischen Betroffenen mit einer Gedächtnisstörung und Gesunden, dann wäre das natürlich eine gute Grundlage, auch eine Interventionsstudie zu planen. Das heißt, gezielt die Bakterien zu modifizieren, die bei Patienten mit einer Gedächtnisstörung vielleicht verändert sind.
Soweit ist es noch lange nicht. Erst einmal müssen viele Stuhlproben analysiert werden. Das ist Routinearbeit, aber sie könnte einen ganz neuen Blick auf das Leben eröffnen, glaubt Claudia Frick vom Max-Planck-Institut in Tübingen.
Ich halte mir immer die eine Aussage vor Augen, dass man nie vergessen darf, dass ja in unserer Welt der Evolution wir nicht die Ersten sind, die da waren, sondern die Ersten, die da waren, sind die Bakterien. Das heißt, was auch immer entstanden ist, inklusive uns, die Bakterien waren zuerst da und wir sind in einer Welt entstanden, in der Bakterien vorherrschend sind. Und von daher ist es doch nur völlig logisch, dass alles, was uns angeht, irgendwie auf Bakterien basiert und darauf abgestimmt ist. So funktioniert Evolution. Und von daher finde ich, es ist das faszinierendste Thema überhaupt.
Vagusnerv und Botenstoffe, die Darm-Hirn-Achse.
Besonders faszinierend ist, dass die Einzeller im Darm einen Einfluss auf das Gehirn haben könnten. Hinweise darauf häufen sich und sie kommen nicht nur aus der Alzheimer-Forschung. Auch bei der Parkinson-Krankheit wissen Forscher schon länger, Patienten haben etwas andere Bakterien im Darm als gesunde Menschen. Die Ernährungsexpertin Doris Paas überraschen solche Ergebnisse nicht.
Das Kopfhirn ist nicht das einzige Hirn in unserem Körper. Es gibt auch noch ein sogenanntes Bauchhirn. Der gesamte Darm ist umhüllt von einem empfindlichen Nervengeflecht, was ebenso leistungsfähig ist wie das Kopfhirn. Und die zwei unterhalten sich eigentlich ständig.
Und zwar über den sogenannten Vagusnerv. Er gehört zum unwillkürlichen Nervensystem, das wir nicht bewusst kontrollieren können. Der Vagusnerv verbindet die Nervengeflechte im Darm und im Gehirn. Er steht im Zentrum dessen, was Forscher Darm-Hirn-Achse nennen. Über ihn werden Signale hin und her geschickt, zum Beispiel »Ich habe Hunger« oder »Ich muss auf die Toilette«. Diese Direktnachrichten sind nicht die einzige Ebene der Darm-Hirn-Achse, erklärt Christoph Laske von der Universität Tübingen.
Darüber hinaus wissen wir, dass Bakterien im Darm verschiedene, auch psychoaktive Botenstoffe ausschütten, sei es Neurotransmitter, manche sprechen auch von Glückshormonen, sei es auch Faktoren, die Entzündungen auslösen können, die in die Darmwand ausgeschüttet, über die Darmblutschranke ins Blut gelangen und dann nachfolgend auch direkt ins Gehirn gelangen können, um dort auch Wirkungen zu entfalten.
Zum Beispiel solche, die Glücksgefühle entstehen lassen. Wir kennen das ja, wenn wir ein richtig gutes Essen genossen haben. Es liegt nahe, dass diese Wirkungen auch davon abhängen, welche Bakterien im Darm vorkommen. Bewiesen ist das noch nicht. Für Doris Paas spricht aber viel dafür. Denn sie beobachtet in ihrer Praxis, dass Probleme mit dem Darm häufig aufs Gemüt schlagen.
Grundsätzlich geht es allen meinen Klienten besser, wenn die Verdauung wieder richtig funktioniert und sich damit die Darmflora auch einpendeln kann. Diese Interaktionen von Kopf und Hirn sind also sehr wichtig. Und das kann von Unwohlfühlen bis hin zu Depressionen jede Ausprägung haben.
Autismus und Depressionen, Darmflora und psychische Krankheiten.
Inzwischen interessieren sich immer mehr Psychiater für die Achse zwischen Darm und Gehirn und für die Rolle der Bakterien im Verdauungstrakt. Zum Beispiel Daebuk Kang von der Arizona State University. Er hat den Darminhalt autistischer Kinder untersucht.
Wir haben uns in Stuhlproben von Kindern 50 Stoffwechselprodukte der Darmbakterien angeschaut. Bei 7 davon haben wir deutliche Unterschiede zwischen Kindern mit und solchen ohne Autismus gefunden. Und drei dieser Stoffwechselprodukte hängen direkt mit dem Nervensystem zusammen. Eines davon heißt Glutamin. Es wird im Gehirn zur Substanz GABA umgewandelt. Das ist ein Botenstoff des Nervensystems, der eine beruhigende Wirkung hat. Und Kinder mit Autismus haben viel mehr von dessen Vorstufe Glutamin im Stuhl.
Das könnte ein erster Hinweis darauf sein, wie Darmbakterien das Gehirn beeinflussen, nämlich indem sie Substanzen produzieren, die mit Botenstoffen des Nervensystems verwandt sind, den Neurotransmittern. Andere Mikroben bilden die sogenannten kurzkettigen Fettsäuren und auch die wirken aufs Nervensystem. Aber warum haben Kinder mit Autismus viel mehr von solchen Einzellern im Darm als andere Kinder? Hängt es mit der Ernährung zusammen? Hier hat der US-Forscher noch keine Antwort.
Das ist ein guter Punkt. Hier liegt eine Schwachstelle unserer Untersuchung. Wir haben keine vollständigen Informationen darüber, wie sich unsere Probanden ernähren. Die wenigen Daten lassen zwar darauf schließen, dass die Ernährung mit den beobachteten Unterschieden nichts zu tun hat, aber das müssen weitere Studien klären.
Das findet auch Thomas Bagay, Oberarzt am Universitätsklinikum Regensburg. Dass Menschen mit Autismus eine veränderte Darmflora haben sollen, hat den Psychiater nicht weiter erstaunt. Denn auch bei Patienten mit Schizophrenie haben Forscher solche Unterschiede beim Darmmikrobiom gefunden.
Also ich bin mir sicher, dass es solche Veränderungen gibt. Es ist nur nicht ganz so einfach, diese Ergebnisse auch tatsächlich in Studien zu belegen und dann solche Studienergebnisse zu replizieren. Verschiedene Menschen haben verschiedene Mikrobiome. Sie hängen auch damit zusammen, wo ein Mensch lebt, in welcher Region er lebt, welche Ernährungsgewohnheiten er hat.
Thomas Bagay behandelt vor allem Menschen mit depressiven Erkrankungen. Da will er klären, haben die möglicherweise etwas mit den Darmbakterien zu tun? Ist die Darm-Hirn-Achse beteiligt, wenn Depressionen entstehen? Auch darauf deuten Tierversuche hin. Doch bei Menschen fehlen bisher solche Daten. Sollte der Regensburger Arzt tatsächlich bei der Depression Unterschiede im Mikrobiom bei Patienten finden, heißt das aber nicht, dass diese Abweichung die Krankheit verursacht. Sie könnte auch eine Folge der Erkrankung sein. Was Depressionen angeht, so ist Thomas Bagay sicher,
dass letztlich das keine Einbahnstraße ist, sondern dass es in beide Richtungen geht. Das Verhalten kann das Mikrobiom beeinflussen und das Mikrobiom kann das Verhalten beeinflussen.
Forschungsprojekte wie das an der Uni Regensburg wecken bei Ärzten und Patienten große Hoffnungen, denn vielleicht tragen sie dazu bei, Krankheiten wie Depressionen zu lindern oder ganz zu verhindern, indem man die Zusammensetzung der Darmflora beeinflusst, zum Beispiel durch eine Umstellung der Ernährung.
Die Idee in der Psychiatrie ist natürlich, möglicherweise können wir durch Veränderungen des Mikrobioms letztlich Erkrankungen beeinflussen und vielleicht die Widerstandsfähigkeit beeinflussen oder das Ansprechen auf eine Behandlung. Wir sind noch viele Schritte davon entfernt, dass man tatsächlich von möglichen wirksamen Therapien in diese Richtung reden kann. Aber vorstellen könnte ich es mir natürlich schon und das treibt uns ja auch an, diesen wissenschaftlichen Fragestellungen weiter nachzugehen.
Darmsanierung und Probiotika. Die Manipulation der Darmflora.
Auch im Labor von Reinhard Hohlfeld sind Dutzende Stuhlproben eingefroren. Der Arzt erforscht die Multiple Sklerose, kurz MS. Dazu untersucht er eineiige Zwillingspaare. Manchmal ist nur einer der beiden Zwillinge an Multipler Sklerose erkrankt. Der Professor für Neuroimmunologie an der Universität München hat herausgefunden, die erkrankten Zwillinge haben etwas weniger von bestimmten Einzellern im Darm, die das Immunsystem dämpfen. Und tatsächlich ist die Körperabwehr bei diesen Menschen überaktiv. Sie greift die eigenen Nervenzellen im Gehirn an. So entsteht Multiple Sklerose. Man könnte sich vorstellen, genau diese Mikroben gezielt als Anti-MS-Diät einzunehmen. Aber dafür sei es noch viel zu früh, findet der Münchner Experte.
Also ich gehöre zu den vielen sogenannten Schulmediziner, nennt man uns ja manchmal ein bisschen abfällig. Aber ich möchte doch zu bedenken geben, wir versuchen eben einfach vor allen Dingen mal keinen Schaden anzurichten, weil wir einfach sagen, wenn man eine Therapie empfiehlt den Menschen, die die Krankheit haben, dann muss man doch eine wissenschaftliche Basis haben und Voruntersuchungen, die auch wirklich zur Hoffnung Anlass geben, zu berechtigten, dass diese Therapien helfen.
Genau diese Basis will nicht nur Reinhard Hohlfeld liefern. Denn bisher können Ärzte bei keiner Krankheit auf wissenschaftlicher Grundlage empfehlen, wie man die Einzeller im Darm günstig beeinflusst. Schon deshalb, weil noch niemand sagen kann, welche Zusammensetzung optimal wäre. Trotzdem werden in den Apotheken zahlreiche, oft recht teure Produkte angeboten, zum Beispiel für die sogenannte Darmsanierung bei Menschen, die Antibiotika genommen haben. Dass da viele Bakterien absterben, daran zweifelt niemand. Aber es fehlen Daten darüber, welche Einzeller man zuführen sollte. Auch wie viele und wie lange ist bis jetzt nicht untersucht worden. Deshalb bezahlen die gesetzlichen Krankenkassen solche Produkte nicht. Und über die sogenannten Probiotika gibt es ebenfalls kaum Studien. Das sind Lebensmittel oder Nahrungsergänzungsmittel mit lebenden Bakterien. Auch dafür kann man sehr viel Geld ausgeben, doch der Nutzen ist ungewiss. Das sollte sich bald ändern, fordert der Ernährungswissenschaftler Dirk Haller von der TU München.
Viele dieser Probiotika wurden vor 50, 100 Jahren isoliert. Und wenn man sich jetzt mal diese Technologiesprünge anguckt, die letzten 10 Jahre, dann ist eigentlich eher meine Hoffnung, dass wir in 10, 20 Jahren ganz neue Generationen an Probiotika haben, die wesentlich spezifischer identifiziert, isoliert wurden auch und wahrscheinlich auch viel spezifischer eingesetzt werden.
Dass der Darm und seine Bakterien mit vielen Krankheiten zusammenhängen, darauf hat die Forschung inzwischen zahlreiche Hinweise. Ob das auch bei Demenz, Autismus, Depression und Multipler Sklerose so ist, das versuchen Wissenschaftler derzeit herauszufinden. Viele Experten sehen das mittlerweile als wahrscheinlich an, auch Reinhard Hohlfeld.
Ich hätte selbst vor ein paar Jahren noch das fast für abwegig gehalten, aber ich muss sagen, inzwischen bin ich doch beeindruckt von wissenschaftlichen Untersuchungen. Es gibt immer mehr Hinweise, dass auch Stoffwechselprodukte, Hormone des Darms in das Nervensystem gelangen können und damit sozusagen der lange Arm der Mikrobiota wirklich dann ins Hirn reicht. Also wenn man es mal so etwas weiter sieht und den Organismus überhaupt mehr als ein unglaublich kompliziertes Miteinander verknüpftes Netzwerk verschiedenster Anteile und Systeme betrachtet, dann ist das gar nicht mehr so unplausibel.
Zu diesem Netzwerk gehören auch 38 Billionen Bakterien, die meisten davon im Darm. Zurzeit ist Inventur angesagt. Die Forschung macht eine Bestandsaufnahme, was sich da genau tummelt. Den Zusammenhang mit Krankheiten beginnt sie gerade erst zu verstehen.